Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Mediamarkt Saturn, Galeria Kaufhof, Christ, Esprit, Deichmann. Die Liste der Konzerne, die angekündigt haben, keine Miete mehr zu zahlen, ist lang und namhaft. Der Mietmarkt ist in Aufruhr. Das neue Mieterschutzgesetz der Bundesregierung schafft keine Klarheit. Vermieter und Mieter suchen zurzeit fieberhaft nach Rechtssicherheit. Professor Dr. Clemens Engelhardt, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Trustberg LLP, erläutert in der heutigen Folge, ob Vermieter durch eine Rechtslücke Mieter trotz Mieterschutzgesetz kündigen können oder inwieweit sich Vorstände gar strafbar machen, wenn sie jetzt weiter Miete zahlen. Weitere Analysen und Tipps zur rechtlichen Ausnahmesituation in Corona-Zeiten finden Sie online auf Manager Magazin Premium in unserer Reihe Gesetz der Krise. Hallo Herr Engelhardt.
Hallo Frau Lorenz.
Das Mieterschutzgesetz der Bundesregierung hat ja eine emotionale und ganz essentielle Debatte um Mietzahlungen ausgelöst. Zuletzt ist Adidas ganz heftig angegangen worden, als der Konzern, auch als einer von vielen, die Miete einfach nicht mehr bezahlen wollte. Und das, obwohl Adidas letztes Jahr sogar Rekordumsätze und Rekordgewinne verzeichnet hat. Auf der anderen Seite stehen die Vermieter, die auch zuletzt in der Kritik waren für hohe Mietpreise oder Wuchermieten, wie es auch hieß. Mit wem sollten wir denn jetzt Mitleid haben?
Mitleid trifft uns, glaube ich, in der Krise alle gleichermaßen. Wir haben alle gut verdient oder die meisten haben gut verdient in den letzten 10 Jahren. Die Konjunktur war sehr gut und es ist verständlich, dass ein Beispielsfall wie Adidas Emotionen in negativer Art auslöst. Jetzt hat so ein Thema allerdings nicht nur eine emotionale Seite, sondern auch juristische und betriebs- und auch volkswirtschaftliche Schichten, sodass man da vielleicht die emotionale Debatte ein bisschen beiseite schieben muss. Außerdem ist Adidas nicht das einzige Beispiel. Wir sehen neben H&M, die vielleicht ähnliche Reaktionen bekommen haben, aber auch Galeria Kaufhof, die ebenfalls angekündigt haben, die Mieten in den nächsten Monaten nicht zu zahlen, und zwar nicht nur, wie der Gesetzgeber es gesehen hat, als Stundung, sondern vollständig entfallen zu lassen. Das bedeutet also auch überhaupt nicht, die Mieten nachzuzahlen. Und da wird es natürlich für die Vermieter schon spannend, wenn es nicht mehr um die Frage geht, werden diese Mieten irgendwann verzinst später gezahlt, sondern werden sie vielleicht gar nicht mehr gezahlt. Da kann es dann den einen oder anderen Vermieter natürlich sehr hart treffen.
Manager Magazin ist ein Fall bekannt, bei dem ein Ehepaar als Altersvorsorge, beide sind inzwischen Mitte 80, ihre Immobilie an Ernstings Family vermietet haben. Und auch dieses Unternehmen zahlt jetzt einfach nicht mehr. Da ist tatsächlich die Frage, wie lange können Vermieter den Boykott oder eben diesen Ausfall der Mietzahlungen überstehen? Drohen da nicht neuerliche Brandherde?
Da drohen auf jeden Fall Brandherde. Und man muss bei der Frage, wem man emotional näher steht, glaube ich, sehr genau betrachten, wen es tatsächlich wie hart trifft, aber auch die Frage stellen, wer muss eigentlich wie agieren? Für mich als Anwalt, der sich auch mit Unternehmensrecht, mit Gesellschaftsrecht befasst und auch mit Managerhaftung, stellt sich in der Situation auch die Frage, muss ein Mieter, ein Vorstand einer Gesellschaft, die mietet, ein Geschäftsführer einer Gesellschaft, muss der nicht aktuell in der Krisensituation das Geld beisammenhalten? Sprich, muss er nicht sogar versuchen, die Miete entfallen zu lassen, um das Unternehmen durch die Krise vernünftig mit Liquidität ausgestattet führen zu können? Hat er möglicherweise gar keine andere Chance? Wenn ihm die Juristen raten, dass es ein gangbarer oder zumindest denkbarer juristisch zulässiger Weg ist.
Wie stehen Sie denn dazu, dass Unternehmen wie Deichmann darauf spekulieren, dass im Zweifel am Ende der Staat die Miete zahlt? Immerhin hat der Staat ja auch die Schließungen veranlasst. Im Grunde genommen ist ja aber eine Pandemie eine Sache der höheren Gewalt. Wem soll also am Ende der schwarze Peter zugeschoben werden? Den Mietern, den Vermietern oder dem Staat, was ja letztlich nichts anderes bedeutet als am Ende dem Steuerzahler?
Der letzte Aspekt ist ja der spannende. Am Ende trifft es uns alle, also könnte man vereinfacht gesagt sagen, dann sollen wir es eben alle bezahlen, wir machen eine Corona-Steuer, dann soll die Solidargemeinschaft das eben tragen. Nur da kommt natürlich eine Gegenbewegung auf uns zu, die sagt, dann aber bitte mit strenger Bedürftigkeitsprüfung. Das Problem einer strengen Bedürftigkeitsprüfung ist allerdings der Zeitfaktor. Wir werden nicht schnell Unternehmen retten können, wenn wir sagen, wir prüfen jetzt erstmal und das finanzieren wir dann hinterher aus Steuern.
Sie hatten auch gesagt, wir haben die letzten 10 Jahre alle gut verdient. Man könnte sagen,
Der Staat zeigt sich solidarisch, wir alle kommen dafür auf. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch den Unternehmen vorwerfen, dass sie nicht genügend Rücklagen oder Rückstellungen gebildet haben für eben einen solchen Fall, dass man auch mal ein paar Monate durch eine Krise kommt, auch wenn es eine sehr, sehr heftige Krise ist. Genauso könnte man natürlich auch Privatpersonen vorhalten, dass die sich nicht trotz der vielen Jahre sehr guten Einkommens darum gekümmert haben.
Naja, hinterher ist man immer schlauer. Und auf so eine Krise hat sich, wenn man ganz ehrlich ist, niemand eingestellt. Niemand hielt es für möglich, dass wir Schließungen von Ladengeschäften, Restaurants, Hotelbetrieben bekommen. Niemand hielt es für denkbar, dass wir flächendeckend Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote etc. erleben werden. Das muss man fairerweise zugeben und das trifft die Unternehmen gleichermaßen wie die Privatpersonen, wie den Arbeitnehmer, der mit Kurzarbeitergeld zurechtkommen muss. Und zu einem gewissen Teil ist die mietrechtliche Komponente der aktuellen Gesetzgebung ja auf diese Menschen zugeschnitten.
Kommen wir auch von der emotionalen Debatte so langsam auf die Sachebene. Die Bundesregierung hatte ja eigentlich den Schutz der privaten Mieter im Sinn. Eben jene, die jetzt mit Kurzarbeit oder eben ganz ohne Einkommen auskommen müssen. Durch dieses Gesetz ist jetzt eine gewisse Rechtsunsicherheit entstanden. Vor allem hat sich aber in den letzten Tagen der Fokus auf den Streit zwischen großen Firmen und Vermietern verlagert. Welche der beiden Parteien ist denn aktuell im Recht?
Das ist eine ganz spannende Frage. Zwischen Mieter und Vermieter im gewerblichen Bereich, sprich Büros, Gewerbeparks, Einkaufszentren, Großhotellerie, Gastronomie, alle diese Dinge, ist eine ganz spannende Rechtsfrage aufgetaucht, nämlich die Störung der Geschäftsgrundlage, das ist der Paragraph 313 BGB, der sinngemäß eine Situation lösen will, die wir gerade haben, nämlich ein für beide Parteien des Vertrages, also für Vermieter und Mieter, unvorherbarer Umstand von enormer Bedeutung oder enormer Auswirkung ist eingetreten und beide Parteien hätten den Vertrag anders abgeschlossen, wenn sie damit gerechnet hätten, dass so etwas kommt. Hätte man sowas absehen können, hätte man den Vertrag anders geschlossen. Das führt bei der Miethöhe aktuell dazu, und das ist das, was man aus Richtung Adidas hört, was man auch aus Richtung Kaufhof hört, wenn ein Mietobjekt geschlossen wird, dann fehlt die Geschäftsgrundlage für diesen Vertrag. Geschäftsgrundlage eines Mietvertrages wird sicherlich sein, dass ich das Ladengeschäft oder das Hotel oder was auch immer das Mietobjekt ist, dass ich es überhaupt betreten kann. Dass ich es überhaupt öffnen darf. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ist die Geschäftsgrundlage für den Mietvertrag letzten Endes zumindest für die Zeit der behördlichen Zwangsschließung vollständig entfallen. So meine juristische Sichtweise. Man kann aber darüber gut streiten.
Diese Regelung aus dem BGB steht also für sich und ist unabhängig zu sehen vom neuen Mieterschutzgesetz. Damit gäbe es eine zivilrechtliche Grundlage für Betriebe, die Miete während der Zwangsschließungen nicht zahlen zu müssen. Was bedeutet das für die Verhandlungen zwischen Mietern und Vermietern?
Wir erleben zum Beispiel gerade Hotelbetriebe, die keinen Umsatz mehr machen, aber noch nicht geschlossen sind. Hier sind Vermieter bereit, bis zu 70% Mieterlass zu geben, weil sie befürchten, dass der Mieter das Recht hätte, einen vollständigen Mieterlass zu fordern. Sodass man sich lieber irgendwo einigt und sagt, gut, dann eben bei 70, 30, 50, 50, irgend sowas. Dafür aber für beide Seiten rechtssicher. Der wesentliche Punkt ist Rechtssicherheit für beide Seiten.
Diese Rechtssicherheit für beide Seiten könnte ja die Regierung fördern, indem sie das Gesetz zum Beispiel nachschärft, indem sie es ergänzt. In anderen Zusammenhängen hat die Regierung eine sehr, sehr schnelle Handlungsfähigkeit bewiesen, unter anderem ja auch bei diesem Gesetz. Aber warum nicht jetzt? Warum schärft die Bundesregierung hier oder das Justizministerium hier nicht nach? Ist das Thema zu kontrovers?
Da sitzt der Teufel natürlich wie immer im Detail. Die Regelung ist schnell gemacht worden und sie ist sicherlich nicht hundertprozentig umfassend. Die Grundsatzfrage, ob Corona ein Fall der Störung der Geschäftsgrundlage ist, kann der Gesetzgeber entscheiden. Die Frage ist nur, soll er es und will er es? Der Gesetzgeber des BGB hat damals knapp 20 Jahre gebraucht, um das BGB zu schreiben. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gesetz geworden. Und ist ein Exportschlager in die ganze Welt übrigens. Einige andere Länder haben ihre Zivilrechte darauf aufgebaut. Natürlich hätte der Gesetzgeber die Möglichkeit, jetzt einzuschreiten und zu sagen, Corona ist kein Fall. Die Frage ist nur, ob das verfassungsrechtlich noch tragbar wäre und ob der Gesetzgeber überhaupt so weit ins Zivilrecht eingreifen soll oder ob er nicht tatsächlich den Einzelfall lieber der Beurteilung der Juristen überlässt, was gegebenenfalls dazu führt, dass man aktuell, weil es so enorm eilt mit den Zahlungen, eben Rechtssicherheit über Verträge bekommt und nicht über Gerichtsurteile, was ja nicht das Schlechteste ist.
Der Vermieter hat ja als Sicherheit die Mietkaution, zum Beispiel um Zahlungen, die nicht geleistet worden sind, auszugleichen. Inwieweit spielt dieser Aspekt in der aktuellen Rechtslage eine Rolle?
Also bei den Mietsicherheiten, insbesondere wenn man sich Spezialimmobilien ansieht, wie ein großes Innenstadthotel, stellt sich die Frage, ob eine Mietsicherheit in der Zeit des Mietausfalls durch den Vermieter gezogen werden darf. Darf der an den Mietbürgen heran? Darf der sagen, kein Problem, ihr zahlt die 200.000 Euro Miete pro Monat, zahlt ihr nicht? Dann hole ich mir eben die Bürgschaft. Versicherungsbürgschaft, Bankbürgschaft, sonstige Mietkaution. Da stellen sich ganz viele rechtliche Fragen, weil das im Einzelnen hoch umstritten ist. Die Folgefrage daraus, die enorm spannend ist, die der Gesetzgeber überhaupt nicht beurteilt hat und wahrscheinlich auch nicht erkannt hat, ist, muss denn der Mieter in dem Fall, dass die Mietkaution benutzt wird, also gezogen wird, muss er sie denn wieder auffüllen? In den meisten Mietverträgen, die wir gesehen haben in den letzten 10, 15 Jahren, steht explizit drin, wird die Kaution gezogen, muss sie wieder aufgefüllt werden. Wird sie nicht wieder aufgefüllt, steht dem Vermieter ein Sonderkündigungsrecht zu. Kann jetzt also der Vermieter über die Hintertür das Kündigungsverbot der aktuellen Corona-Gesetzgebung aushebeln? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Die meisten Juristen auf beiden Seiten vertreten, sagen einhellig, das kann nicht Sinn und Zweck des Gesetzes gewesen sein, dass man über die Hintertür den Mieter doch kündigt. Eine zweite Frage ist natürlich, will man als Vermieter überhaupt kündigen? Und die dritte Frage ist, muss ich es möglicherweise versuchen, wenn ich ohnehin ein Mietverhältnis habe, bei dem ich glaube, dass eine Beendigung eine gute Idee ist?
Wenn der Vermieter tatsächlich dieses Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen könnte und würde, dann wäre für ihn auch die Frage, ob er so einen jahrelangen Rechtsstreit riskieren will und ob er dann einen Nachmieter findet oder was sind die Risiken für den Vermieter?
Die erste Frage, die sich stellt, ist, ist diese Kündigung überhaupt wirksam und wie schnell bekomme ich eine gerichtliche Entscheidung? Auch in Zeiten von Corona arbeiten die Gerichte, aber sie arbeiten natürlich entsprechend zeitverzögert. Wir werden also dieses Jahr wahrscheinlich keine Entscheidung zu dem Thema mehr sehen, aber keinesfalls eine höherinstanzliche Entscheidung eines Oberlandesgerichts oder sogar des Bundesgerichtshofs, das ist völlig ausgeschlossen. Und die zweite Frage ist tatsächlich aus Vermietersicht gedacht, wo finde ich denn einen geeigneten Nachmieter? Denn es trifft ja alle gleichermaßen. Sicherlich kann der Einzelfall so aussehen, dass man sagt, das Mietverhältnis ist ohnehin unter einem schlechten Stern, ich möchte nicht sagen zerrüttet, dann nutzen wir diese Ausstiegsklausel oder diese Ausstiegsmöglichkeit. Und da wird es Fälle geben, die auch gerichtlich entschieden werden müssen.
Wie sollten sich denn Vermieter und Mieter nach aktuellem Stand am besten verhalten? Also was wäre jetzt das Beste für alle Parteien und auch im Sinne des Gesetzes?
Das Gesetz hat als Sinn und Zweck, sehr schnell, sehr ruckartig die Unternehmen davor zu schützen, ihre Betriebsmöglichkeiten, ihre Gewinn- oder Umsatzgenerierungsmöglichkeiten zu verlieren, also die Mietobjekte zu verlieren. Ein Mietobjekt, das leer steht, hilft auch dem Vermieter momentan nichts. Beide Seiten haben enorme Rechtsunsicherheiten, was in der Regel dazu führt, dass man sich möglichst schnell sehr umfassend einigt. Wir arbeiten momentan mit Hochdruck an einer Reihe von Mietverträgen. Da werden sogenannte Nachträge zum Mietvertrag geschlossen, in denen sehr klar aufgegliedert wird, was passiert mit der Miete für April, was passiert mit der Miete für Mai, was passiert mit der Miete für Juni und wie wollen wir in Zukunft mit dem Thema Miete umgehen. Machen wir eine Variable rein? Haben wir einen teilweise Verzicht? Haben wir eine Stundung? Wenn wir stunden, wie hoch verzinsen wir? Die gesetzliche Verzinsung wäre 9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. Das ist natürlich viel. Wir haben Vermieter erlebt, die gesagt haben, wir verstehen den Schmerz des Mieters. Wir sehen, dass er aktuell nichts verdient. Wir wissen, dass die Miete ein enormer Kostenanteil bei den Kosten des Betriebes des Mieters insgesamt ist. Also soll er nur unseren Kapitaldienst leisten. Und über den Rest einigen wir uns teilweise über Erlass und teilweise über Stundung, sodass der Vermieter wenigstens gegenüber seiner Finanzierung, seiner Bank, nicht ins Hintertreffen gerät.
Ist das der Stand der aktuellen Verhandlungen, was Sie so mitbekommen, dass da schon ein großes Entgegenkommen ist, auch von Seiten der Vermieter?
Definitiv ja. Alles andere wäre aus Seiten des Vermieters auch nur sehr kurzfristig gedacht.
Sie haben eben schon kurz von Managerhaftung gesprochen. Welche Risiken bestehen denn für Manager und Vorstände aktuell, wenn sie die Miete einfach weiterzahlen.
Jeder Geschäftsführer oder jeder Vorstand haftet persönlich für Schadenersatzansprüche, die mit Schäden zusammenhängen, die er aus seiner Tätigkeit fahrlässig verursacht hat. Wir sprechen davon, wenn also das Handeln eines ordentlichen Kaufmannes nicht mehr gewährleistet war. Wenn ich nun einen Vorstand, einen CEO, aber den Gesamtvorstand an sich, es haftet ja dann immer der Gesamtvorstand, es haftet auch immer die Gesamtgeschäftsführung, nicht nur der CEO. Wenn ich diesem Gremium aus hoffentlich zur Genüge irgendwann bald auch weiblich besetzten Personen, wenn ich diesem Gremium als Jurist jetzt sage, wir müssen keine Miete bezahlen, weil ich ein rechtliches Gutachten geschrieben habe oder eingeholt habe, in dem drin steht, wir müssen das aktuell nicht. Und zwar nicht Stunden und später zurückzahlen, sondern gar nicht zahlen, weil die Geschäftsgrundlage entfallen ist, weil das Mietobjekt geschlossen ist. Dann sehe ich durchaus ein Problem, wenn die Unternehmensleitung, also Geschäftsführung oder Vorstand, beschließt, doch zu zahlen in voller Höhe. Dann muss es schon eine gute sachliche Begründung geben. Wir werden im Jahr 2021, wenn die ganzen Hauptversammlungen der Aktiengesellschaften laufen, der börsennotierten Aktiengesellschaften, werden wir große Diskussionen erleben, wer hat wann wie viel Miete gezahlt und was hat das am Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2020 ausgelöst. Jetzt ist es beim Beispiel Adidas so, dass man sagen kann, der potenzielle Imageverlust, der potenzielle Schaden für die Marke durch die sehr, sehr starke negative öffentliche Reaktion auf die Ankündigung, keine Mieten zu zahlen, ist so enorm, dass der aktuelle Vorstand von Adidas durchaus eine Rechtfertigung hat zu sagen, wir zahlen dann doch, Klammer auf, auch wenn wir glauben, dass wir es nicht müssen, Klammer zu. Aber ein Vorstand, ein Geschäftsführer, der Geld ausgibt, das er nicht schuldet, macht sich natürlich angreifbar hinsichtlich Rückforderungsansprüchen und die können ihn auch persönlich treffen. Insbesondere, wenn man es sehenden Auges tut, wenn man Juristen befragt hat, die einem sagen, man muss nicht bezahlen.
Inwieweit zeichnet sich denn schon ab, ob sich der Mietmarkt durch diese Krise dauerhaft verändern wird? Also werden in Zukunft vielleicht andere Mietverträge mit besonderen Klauseln geschlossen werden zwischen Vermietern und Mietern?
Ja, definitiv ja. Der Mietmarkt wird sich enorm verändern durch eine ganze Reihe von Aspekten. Einmal die Frage, wird es weiterhin sehr starre Fixmieten geben oder werden wir in variable Anteile gehen? Umsatzmieten, Umsatzpachten, Bonusmieten, wenn der Umsatz besonders hoch ist, etc. Der zweite Punkt ist, und das erleben wir gerade, weil uns die Arbeitswelt 4.0 gerade über Nacht präsentiert wird von dem, was wir eben tun, ist, dass der Büromietmarkt sich sowieso extrem verändern wird, weil der Bedarf sinken wird. Große Bestandshalter im Büromietmarkt sagen seit Jahren, dass sie beim Neubau sehr vorsichtig sind, weil nicht sicher ist, dass die Büros, die heute entstehen, in 20 bis 30 Jahren noch tatsächlich Verwendung finden. Jetzt wird man sagen können, es gibt Ballungsräume und da wird man immer irgendwas brauchen und zur Not macht man aus dem großen Büroturm eben ein Wohnhaus. Aber das sind ja nur Umnutzungen. Die Frage, brauche ich tatsächlich so viel Büroraum? Brauche ich so viel Ladenfläche, wie wir es aktuell haben? Die kann man durchaus stellen. Ich glaube, bei Innenstadtläden wird es nach wie vor so sein, dass die Menschen gerne physisch die Produkte dann ansehen. Sicherlich wird die aktuelle Situation das Online-Verhalten der Menschen verändern. Aber die Arbeitswelt wird nach dieser Krise, die hoffentlich bald und auch mit sehr viel Aufschwung versehen vorbei ist, eine ganz andere sein.
Das war der Manager-Magazin-Podcast. Weitere Analysen der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen finden Sie auf manager-magazin.de. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Ich hoffe, Sie sind und bleiben gesund und gelassen in diesen Tagen. Halten Sie durch. Vielen Dank fürs Zuhören.